Herzlich willkommen zur 474. Folge des Sneakpods. Passend zur aktuellen politischen Weltlage besprechen wir heute für euch den Film The Great Wall. Okay, das war nicht schlecht. Mit mir hier die blaue Kriegerin, das ist Claudia Nördinger.
Hallo, und eins der Monster ist Stefan Giesbert. Gott, machen die so? Das klingt aber anstrengend.
Ja, so ähnlich machen die, genau.
Okay. Ja. Ja, dann mal los, Stefan. The Great Wall.
The Great Wall. Es geht nicht um die große Mauer zwischen Amerika und Mexiko, sondern es geht um die große Mauer in China. Und wir beobachten eine Gruppe europäischer Reisende, die in China unterwegs sind, auf der Suche nach dem Schwarzpulver. Die haben gehört, es gibt ein Pulver. Und damit kann man alle Sachen explodieren lassen und das ist das Allerbeste. Und sie werden irgendwie von einem Monster angegriffen und einer der Soldaten, gespielt von Matt Damon, tötet dieses Monster und sie nehmen dann die Klaue mit und irgendwann kommen sie halt an die Mauer und treffen dort auf eine riesige Armee, die sich, so wie es aussieht, auf einen Kampf vorbereitet. Also die exerziert und halt die Mauer auf und ab steht. Tolle Szenen, schön eingefangen, die Mauer. Und sie werden dort eingelassen und insbesondere befragt zu der Klaue, die sie dem Monster abgeschlagen haben und mitgenommen haben. Und werden dann eben mit an die Mauer, werden sollen ins Gefängnis geworfen werden. Und während das passiert, kommt es aber zu einem Angriff von eben besagten Monster. Wir erfahren später, dass diese Monster ungefähr alle 60 Jahre oder genau alle 60 Jahre das chinesische Reich angreifen und sie können eben nur von dieser Mauer aufgehalten werden und sie trainieren seit 60 Jahren, trainiert diese Armee darauf hin, diese Monster da zurückzuwerfen und in einer sehr spektakulären Schlachtszene werfen sie die Monster dann auch erstmal zurück. Und es droht aber, dass die Monster dann wieder zurückkommen und da unsere Helden in dieser Schlacht geholfen haben, droht ihnen jetzt auch eben nicht mehr das Gefängnis. Aber sie dürfen halt nicht mehr ausreisen und das macht es natürlich nicht einfacher.
Befinden wir uns in irgendeiner speziellen Zeit oder, ich meine, okay, mit den Monstern klingt jetzt nicht so historisch, aber lässt sich das irgendwie ein bisschen... Lässt sich das irgendwie so ein bisschen zeitlich einordnen?
Dazu kenne ich mich in der chinesischen Geschichte zu schlecht aus.
Okay.
Aber es muss halt zu der Zeit gewesen sein, als die Europäer nach Asien gereist sind, um dort Neues zu entdecken. Also gab es ja, weiß ich nicht, Marco Polo oder so, der einer der Bekannten ist, aber auch andere, die da nach Asien gereist sind, um ja, Neues zu entdecken, neues Land, neue Wissenschaften, sich zu informieren und so weiter. Und zu dieser Zeit spielt es. Also es sind, sie tragen jetzt keine modernen Sachen oder auch nichts, ja, eben keine Waffen mit Schießpulver. Also nur Schwerter und Hiebwaffen und so. Also irgendwie eine Axt und ein Schwert und noch ein Schwert und ein Schild und so. Zeugs haben sie halt dabei. Es ist ein Fantasy-Action-Film, die, also Matt Damon ist als Bekannter dabei und Willem Dafoe, der spielt so einen älteren Mann, den sie dann später noch kennenlernen. Und diese Schlachtszene, die ich jetzt eben beschrieben habe, und auch später kommt es wie zu erwarten noch zu der einen oder anderen Schlachtszene, sind so fantastisch gemacht. Weißt du, so.
Jetzt ja, kaum anders zu erwarten, ist ja der Regisseur von Hero und House of Flying Daggers, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, den Film habe ich aber nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen.
Okay.
Ja. Hätte ich vielleicht mal als Vorbereitung gucken sollen, aber es war relativ spontan, dass wir uns dann für den Film entschieden haben.
Okay.
Ja, also wie die Soldaten dann miteinander interagieren, um bestimmte, also um irgendwie so aus ihren Schilden so ein Konkon zu formen, und die Soldaten, die dann von der Brücke springen, irgendwie an Seilen gehalten und dann diese Monster erstechen und dann wieder hochgezogen werden und wieder die neue Waffe nehmen, zugeworfen kriegen und so, das ist halt total geil choreografiert. Später kommen dann auch irgendwie noch ein Monster auf die Burgmauern, und dann machen sie halt so, also die unsere beiden Helden dann eben so sehr konventionell Stierkampf mit diesem Monster, und also locken es an und dann schießen sie im richtigen Moment und so. Das ist auch cool choreografiert, aber eben nicht so elegant, nicht so 60 Jahre trainiert. Ja. Die Geschichte ist natürlich leicht vorhersehbar, ja, sie werden angreifen, sie werden zurückgeworfen und sie werden wieder angreifen und so. Es ist irgendwie alles sehr klar. Aber was ich mochte, war die Art, wie sie erzählt wurde. Auch die, also mit Damon hat, wenn ich den sehe, am Anfang hat er einen Bart gehabt, habe ich ihn nicht so erkannt, aber sonst empfinde ich den immer so als so total kindlich, und dann tut er so stahlhart und erfahren und kämpfermäßig, und das kaufe ich ihm halt nicht ab. Und Willem Dafoe so ein bisschen schlitzohrig, weißt du, so mit so einem Spielwitz, mit so einer Hintergründigkeit, mit so einer doppelbödigen Spiel, das mochte ich sehr gerne. Das war richtig gut gemacht. Die anderen Darstellern, insbesondere die Commanderin, die halt den einen Teil der Soldaten, Soldatinnen leitet, die ist auch sehr schön gespielt, sehr zurückhaltend, sehr freundlich, freundlich reserviert, wie halt so Soldaten sind, sein sollten, wenn irgendjemand Fremdes zu deren Befestigungsmauern kommt, aber mit einer sehr großen Souveränität und sehr, sehr gut. Also das hat mir sehr gut gefallen, wie sie war. Aber es tröstet halt nicht darüber hinweg, dass da große Lücken in der Story sind, große Sachen, die eben mit einem halben Satz erklärt werden, wo man sich denkt so, oh Gott, da hättet ihr euch echt was Klügeres einfallen lassen, oder lasst halt den Teil weg. Möchte ich jetzt nichts groß spoilern. Deswegen kriegt der Film von mir auch mühsame 5,5 Punkte, vielleicht 6 Punkte, weil er sah wirklich schön aus. Also er war hübsch, er sah schön aus, wir haben ihn in 3D geguckt, total nutzlos, wofür 3D? Also es war besser als Rogue One, muss ich sagen. Da habe ich gar nichts zum 3D gesagt, glaube ich, als ich ihn besprochen habe. Aber wenn es den 2D gegeben hätte, hätten wir den auch 2D gucken können. Das wäre echt egal gewesen. Also war jetzt ganz selten mal eine Szene, wo so dieses Wow, das Monster kommt auf dich zu. Aber ja, das rettet es dann auch nicht. Ja.
Oh, ich seh gerade, dass Andy Lau da auch mitspielt. Das ist ein ganz großer Hongkong-Star, der auch eine von den beiden Hauptfiguren in Infernal Affairs gespielt, den ich ja sehr liebe. Das ist diese Vorlage zu The Departed, also das Hongkong-Original dazu.
Mhm.
Und Schauspieler, den ich sehr mag.
Oh.
Tja, allerdings kann das natürlich dann auch so sein, dass man sich dann den Film anschaut und denkt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wen der da spielt, und ich denkt, Rolle ist viel zu klein. Und was macht er in einem Film, in dem Matt Damon die Hauptrolle spielt oder so?
Ja, also er spielt den Wang. Das ist schon eine größere Rolle, das ist einer der Offiziere dort, aber
nicht so entscheidend.
Nee, es geht halt dann doch um die Europäer, die das mit uns quasi neu erleben, diese Mauer. Also so kommt halt die Geschichte in Gang, wir reisen mit diesen Europäern dahin und kommen dann da und gucken uns das an. Das wirkt halt so anders und so schaut man sich das auch alles an.
Okay.
Aber toll choreografiert.
Na gut.
Also das ist sowas, das schätze ich dann auch sehr. Wenn ein Film sich die Mühe macht, eben seine Geschichte auch gut, also oder gerade so Kampfszenen gut zu choreografieren und so, komme ich jetzt gleich auch bei meinem nächsten Film nochmal dazu, weil das war nämlich dann auch das, was mich dann gerettet hat am Ende.
Ja, also ich finde, dann solltest du auf jeden Fall House of Flying Daggers irgendwann auch noch nachholen. Da ist es zwar nicht so groß, das ist ja meistens sind auch die Kampfszenen, sind jetzt nicht wahnsinnig viele Leute beteiligt und so, aber das ist wirklich toll choreografiert, ist gerade auch mit im Zusammenspiel zwischen den Kämpfenden und der Natur und so. Das ist wirklich ganz, ganz wunderschön zum Teil gemacht in dem Film.
Okay, ja.
Jo,
du,
war's das zu The Wall oder war noch was Wichtiges vergessen?
Wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen, wo ich dann nachher denke, so, Mensch, darüber hättest du ja auch nochmal reden können. Oder irgendein unserer Hörer hat den gesehen und sagt so, Alter, du hättest ja wenigstens mal sagen können, dass das und das oder dass die Monster von dem und dem erschaffen worden sind. Aber mir fällt jetzt leider nichts mehr zu ein.
Tja, dann kommen wir zum nächsten Film.
Nein!
Und dazu was?
Ja, okay.
Ja, dazu habe ich eine kleine Einleitungsanekdote. Ich sehe, der nächste Film, den du besprechen möchtest, ist The Fast and the Furious 7, richtig?
Das ist richtig. Vorher möchte ich noch die Droge der Wahl oder wollen wir das heute?
Ah, okay. Ja, sag du ruhig was über die Droge der Wahl.
Hast du keine Droge der Wahl am Start?
Ich habe einen Minztee am Start.
Ein Minztee? Das ist ja auch schon mal ein ganz guter Anfang.
Ja, das ist so ein Nordend-Schickimicki.
Jetzt, wo du Nordend-Schickimicki bist? Oder seid ihr noch Nordend da oben?
Ich bin, nein, lange nicht mehr Nordend. Das aber da Frankfurt ja klein ist, kann ich immerhin innerhalb von, gut 30 Minuten ans nördliche Ende des Nordends laufen oder so.
Na, immerhin. Also du bist dann hinterm Nordend nach Norden weg, sozusagen.
Ja, ein ganzes Stück, ja.
Ja.
Da quetscht sich sogar noch der Dornbusch dazwischen.
Ach nee, das wird ja immer schlimmer. Diese Dornbusch, nee, das war was anderes.
Diesen Trombusch.
Ach ja, mein Gott.
Okay,
dass das also auch immer so genau ist.
Also die Droge der Wahl.
Die Droge der Wahl, ja.
Das übrigens sagt der Marc auch immer. Das immer so genau sein. Okay, also
ich
die Droge
das
der Wahl.
Ich mag ja, dass das so genau ist. Das finde ich ja eigentlich super. Droge der Wahl wird für mich heute Abend eine Gimlet-Variante.
Mm.
Und weil ich heute Abend den Saarländer Tatort durchgehalten habe. Ne, ich habe ihn geschaut. Mache ich mir heute einen. Ich nehme nicht den Gin aus dem Saarland, weil ich davon nur noch so wenig habe, sondern ich nehme den Leimkord, also nicht den Riesling Cordial von Ferdinands und gieße ihn zusammen mit einem normalen Gin. Hier in dem Fall habe ich Tanqueray genommen und jetzt kriege ich diesen Cordial nicht auf und mache mir daraus sowas wie ein Gimlet.
Sehr gut.
Ja, das ist sehr süß. Meine Eltern waren am Freitag bei uns. Und dann haben sie den Gin, diesen Saarland-Gin, das ist ein Riesling-Gin, das ist ziemlich cool, pur verkostet und waren sehr angetan. Also ich finde es total anstrengend, Gin pur zu trinken, aber es hat ihnen überhaupt nichts ausgemacht. Ach nee, den trinke ich noch aus, brauchst du nicht wegschütten. So, nee, ich hätte ihn nicht weggeschüttet, ich hätte mir einen Drink gemacht. Nee, den trinke ich so. Ach so, okay, gut.
Oh, ich denke da an unser Gin and Tonic-Tasting damals.
Oh, das war lustig. Auch ein bisschen anstrengend, aber lustig.
Stimmt.
Ja. Gin and Tonic Tasting. Kann man auch
mal
empfehlen.
Oh, das waren einfach so das waren zu viele Kombinationsmöglichkeiten auf jeden Fall. Das war furchtbar.
Irgendwann. Genau. Wahrscheinlich ist es besser, wenn irgendjemand hingeht und sagt, hier habe ich 8 Varianten, die sind alle super, probiert bitte die. Und nicht frei wählen.
Ja, genau. Das waren ja irgendwie, 100 Gins oder was und 7 Tonics oder irgendwie sowas in der Regel. Da kann sich jetzt jeder ausrechnen, wie viele Möglichkeiten man da hätte. Und das ist dann irgendwann einfach furchtbar.
Mittlerweile also hat Olli, glaube ich, fast 500 Gins.
Oh Gott, das ist ja noch schlimmer.
Ja, also sollte der mal wieder eins hier machen, da weißt du, dass es wieder anstrengend wird.
Also es war ein bisschen entmutigend dann irgendwann. Ich weiß nur, dass wir dann irgendwann an die Bar gegangen sind. Ich weiß nicht, war der Gabriel da? War da der Gabriel? Keine Ahnung. Oder stand der da nur
nee,
so?
Nee, das war im...
Stand der da nur so rum? Nee, doch, ich weiß, dass bei diesem Event haben wir dann irgendwann den Gabriel gefragt, was er meint, was die beste Kombination ist.
Ich weiß, dass ich da den Brani gefragt habe, weil wir in der Bristol waren. Aber kann auch sein, dass der Gabriel auch da war.
Ja, ich glaube, der hing da irgendwo rum. Ja. Naja, wie auch immer.
Weißt du noch, was der Gabriel gesagt hat? Jetzt, wo wir Gin Tonic-Empfehlungen machen, dann können wir das mal raushauen.
Nee, ich weiß nicht mehr.
Ah, ich weiß, dass der Brani mir gesagt hat, Gordons, und zwar den 47%igen mit Schwäbisch. Das ist grundehrlich, hart, böse. Das ist das, wenn man so einen Gin Tonic einfach braucht. Ja. So, jetzt wolltest du eine Überleitung machen zu Fast and the Furious 7 und erzählen, warum du so begeistert davon bist.
Genau, also ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe, ich hatte gegenüber diesem ganzen Fast and the Furious Franchise natürlich größte Vorurteile und war überzeugt, dass es unglaublich dämlich und langweilig ist. Und dann, während ich an der Uni in Essen angestellt war, hat eine meiner Kolleginnen zusammen mit einem anderen Kollegen so einen Filmclub oder sowas gemacht. Und die haben eben einmal in der Woche irgendwelche Filme gezeigt. Und einmal haben sie dann The Fast and the Furious 4 gezeigt. Also auch so, einfach mal so 4. Und da habe ich dann zu ihr gesagt, und das war ja promovierte Linguistin, habe ich dann gesagt so, was? Fast and the Furious 4? Spinnst du so ungefähr? Und sie meinte dann so, die sind alle geil, die sind alle geil. Und dann bin ich da abends hingegangen, weil ich dachte, da muss man sich das mal anschauen. Und ich muss zugeben, ich habe mich köstlich amüsiert. Das hat nicht dazu geführt, dass ich 5, 6 oder 7 angeschaut habe oder 8 anschauen möchte. Aber ich muss wirklich zugeben, dass ich mich hervorragend amüsiert habe und dass es mich echt gut unterhalten hat. Insofern bin ich jetzt sehr gespannt, was du über The Fast and the Furious 7 sagst. Wenn du jetzt auch sagst, es ist extrem lustig und hat dich gut unterhalten, dann glaube ich, muss ich doch mal was tun, was meine The Fast and the Furious Ausbildung angeht.
Mir ging es so ähnlich. Ich war auch gut unterhalten. Ich habe tolle Actionsequenzen gesehen. Story ist, ich habe schon wieder vergessen, was die Story ist. Irgendwie der Bruder von denen, den sie in 6 umgehauen haben, kommt zurück und haut einen von denen um und dann geht der Krieg los und dann jagen sie den um die halbe Welt. So.
Okay.
Kurz. So. Und der Böse wird gespielt von Statham. Wie heißt der mit Vornamen?
Jason.
Ja. Das heißt, wir kriegen auch ein paar coole Kampfszenen hin. Also eher jedenfalls, der Rest kämpft so bemüht. Ja, aber es sind halt irgendwie alle dabei, wie ein Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, dann hier die Michelle Rodriguez, Ludacris, alle. So, Kurt Russell spielt auch mit, der spielt irgend so einen komischen Underground-Army-Typen und so weiter. Wir kriegen halt eine Menge Action, eine Menge coole Fahrszenen, eine Menge echt testosteronschwangerer Sprüche, auch so blöde, weißt du, so, mir fällt jetzt immer nur dieser aus einem ganz anderen Film ein, Mutter hat Richard immer mehr gemocht als mich, weißt du, so, Alter, ja, haben wir verstanden, ist jetzt, ja, ich werde immer für dich kämpfen, die Familie, wir werden für die Familie da sein. Zum Kaputtlachen. Also, weißt du, wenn du es ernst nimmst und da dir so, ich gucke jetzt einen Film, der kulturell wertvoll ist und ich möchte da was mitnehmen und hier einen schönen Film sehen und so, dann guckst du halt nicht Fast and Furious an. Wenn du Bock hast, coole Actionsequenzen, coole Verfolgungsjagden, coole Autostunts, total übertriebene Autostunts, irgendwie Leute, die von der Brücke runterspringen mit ihrem Auto und dabei eine Drohne kaputt machen oder so. Oder Leute, die mit einem Auto irgendwelche Raketen, die vom Helikopter abgeschossen werden, abfangen oder denen fliehen können. Und also so, weißt du, so drüber, die irgendwie driften können, wie es halt einfach die normale Schwerkraft, die auf diesem Planeten ungefähr angelegt ist, nicht richtig zulässt. Ja, natürlich. So viele Szenen, die so falsch sind, aber es macht halt Freude, denen dabei zuzugucken, wie sie sich durch diesen Film kämpfen, wie sie ihre derben Sprüche raushauen, wie sie coole Autos zerlegen, wie sie coole Autos cool fahren, wie sie Sachen aus oder fahrende Flying Fort, nein, Driving Fortress, fahrende Forts oder so, also so total gepanzerte LKWs knacken, um da irgendwas sich rauszuholen, was sie wollen, und bei, keine Ahnung, 80 bis 180 Sachen von einem Auto zum anderen springen und geile Szenen, coole Szenen, aber ja, dann doch eher anstrengend zu schauen. Ich muss auch zugeben, ich habe ihn zwischendurch immer wieder ausgemacht, weil es mir dann so, oh, jetzt habe ich eine coole Action-Sequenz gesehen. So, weißt du, wie wenn du so ein YouTube-Video gesehen hast, so, ey, geile Action-Sequenz, alles klar. Oh, jetzt kommt wieder irgendwas anderes. Dann machst du aus, machst du irgendwas anderes und dann kommst du später so, ach, jetzt guckst du nochmal weiter hier. Und dann habe ich ihn, ich glaube, in 2 oder 3 Etappen geguckt, aber mein Gott. Kam auf Amazon Prime, das war wieder mein Amazon Prime Netflix Sneak. Irgendjemand sagt eine Zahl und ich zähle halt irgendwas ab und am Ende kommt halt sowas raus. Und dann bist du halt da. Ja.
Okay.
Coole Eröffnungssequenz auch, wie der Jason Statham im Krankenhaus ist und sein Bruder dann verspricht so, ihr, ich werde Rache nehmen an den Ganzen und so, und sieht halt aus wie so ein Krankenhausbett und so weiter, und dann legt er ihm so eine Waffe auf die Brust. Weißt du, so, irgend so eine, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, also irgend so ein Schnellfeuergewehr oder ja, so irgendwas. Und dann geht er halt raus und dann zieht die Kamera so auf und das Zimmer ist halt verwüstet und der Vorraum ist verwüstet und das Krankenhaus verwüstet und es zieht halt immer weiter auf und man sieht ihn dann so rausgehen, die Kamera geht halt so mit in so einem längeren One-Shot und das Ding ist halt komplett zerstört und die Leute liegen da rum und fliehen vor ihm und so. Also man, so, wie sich diese Eröffnungssequenz auflöst, das ist sehr schön gemacht. Kann man bestimmt irgendwo bei YouTube auch schon mal sehen, wenn man da nach der Eröffnungssequenz sucht. Das fand ich echt sehr lustig, weil so, es wirkt halt anfangs gar nicht so. Weißt du, Mensch im Krankenhaus und im Krankenhaus, du weißt ja, wie ein Krankenhaus aussieht. Und normalerweise ist ja in Filmen schon so die Regel, also im Krankenhaus, da wird ja eher wenig geschossen. Und da wird so, das ist schon eher sicher. Und der hat halt das komplette Ding zerlegt. Ja.
Ja, das klingt auch
so, war's.
Nicht so schlecht.
Ja.
Ha, vielleicht
ja, also,
doch irgendwann nochmal. Sind ja noch ein paar da. Wie gesagt, ich habe nur einen gesehen bisher, insofern.
Ich glaube, ich hätte den 1 und den 2 ja auch schon gesehen.
Könnte man sich ja mal so eingrooven für das nächste, was dann kommt. Ich glaube, da schaut der Marc, wenn ich irgendwann hier mit einem Stapel. Stapel The Fast and the Furious.
Hey, ich hab mal Fast and the Furious komplett gekauft. Wie findest du das? Was ist denn mit dir los? Und wo ist meine Frau?
Ja. Und wenn wir dann hier morgens mit dem Peugeot aus der Garage driften, dann.
Ja, die schrauben dann auch an den Autos noch und machen irgendwas. Also.
Na gut.
Ja,
ja,
Fast and the Furious 7, ich gebe keine 7 Punkte.
Nein.
Nein, nein, 6,5, also schon mehr als
The Wall. Okay.
Aber, ja, geht so.
Okay. Na gut. Jo.
Ja. Du hast aber auch was geschaut.
Ja, ich habe da vor, ich glaube, wahrscheinlich so 1,5 Jahren schon mal drüber gesprochen, weil kurz nachdem Lydia geboren war, haben wir angefangen, Downton Abbey zu schauen. Und jetzt sind wir fast fertig. Das heißt, wir haben gestern die letzte reguläre Folge angeschaut und jetzt fehlt nur noch die große Weihnachtsabschlussfolge. Und jetzt, ich meine, da könnte man natürlich jetzt sagen, kann ich noch nicht wirklich drüber singen. Aber ganz ehrlich, mir kommt das so vor, als wüsste ich schon ziemlich genau, was in dieser letzten Folge dann noch passieren muss, damit das alles zufriedenstellend zu Ende geführt wird.
Okay. Ich kann mich jetzt gerade nicht genau
daran
erinnern, was du über Downton Abbey gesagt hast.
Okay.
So ganz grob.
Also, Downton Abbey ist eine Serie, eine britische, die spielt in einem großen Herrenhaus, Schloss Dings Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das, der Clou daran ist, dass sozusagen die Handlung auf beiden Seiten des Haushaltes spielt. Einerseits eben unter den Lords und Ladies und so weiter. Und denen, ja, da gibt's eben drei Töchter und die Frage ist, wie werden die verheiratet oder auch nicht und was passiert mit denen und welche anderen Adligen spielen dann noch mit. Und andererseits geht's eben auch um die Dienerschaft, die Verwicklung zwischen denen, welche Ziele haben die vielleicht, beziehungsweise Anfang der Serie ist, kann man schon sagen, ist so das Sozialgefüge noch sehr viel rigider. Das löst sich dann so ein bisschen auf, auch dadurch, dass dann kommt zuerst der Erste Weltkrieg und das führt natürlich auch zu sozialen Veränderungen. Dann setzt die Serie sich auch damit auseinander, was das eben für diese großen Häuser und die Adligen bedeutet, dass sie eben jetzt in der Welt des 20. Jahrhunderts leben, wo wahrscheinlich das System, so wie es von ihren Familien über Jahrhunderte hin betrieben wurde und wovon die natürlich auch immer profitiert haben, jetzt doch sehr stark in Frage gestellt wird. Und dann kommt es eben natürlich auch von auf Seite der Dienerschaft zu Ambitionen, die so vorher nicht da waren und so. Also dann findet eben so eine Entwicklung statt. Und wir verfolgen eben sozusagen die Geschicke der Familie über die Jahre und über insgesamt 6 Staffeln. Und ja, und wir sind jetzt eben so gut wie am Ende angekommen. Die Serie war sehr, sehr erfolgreich, ist jetzt ja vor, weiß nicht was, 1,5 Jahren zu Ende gegangen. Und bei der Kritik auch, also zum Teil sehr positiv beschrieben, gibt schon auch Kritiker, aber im Großen und Ganzen wurde die schon sehr bejubelt, die Serie. Und mir ging es so, dass nachdem ich die erste Staffel gesehen habe, ich glaube, wahrscheinlich habe ich im Podcast drüber geredet, als ich die erste Staffel gesehen hatte, da war ich auch schwer begeistert. Ich fand es einfach sehr interessant, wie das gemacht ist, wie eben die zwei Ebenen so nebeneinander und miteinander funktionieren. Und dann ist es einfach so, dass die Serie davon profitiert, dass da eine ganze Menge wirklich hervorragende Schauspieler mitspielen. Die Figuren sind einfach unheimlich überzeugend in sich, die meisten zumindest. Und es gibt einige Figuren, die, da war es nach der ersten Staffel so, dass ich einfach, also da hatte man so diesen Effekt, man will einfach unendlich viel mehr von denen sehen. Mhm. Also ganz gute Voraussetzung dafür, dass man die Serie auch gerne weiterschaut, was auch der Fall war. Ich habe die Serie jetzt immer gerne weitergeschaut, aber jetzt muss ich rückblickend doch sagen, dass ich finde, dass sie an Überzeugungskraft doch ganz schön eingebüßt hat über die Staffeln hinweg. Ich würde sagen, dass die ersten 2 Staffeln vielleicht die stärksten sind. In der dritten gibt's noch sehr gute Teile und dann finde ich aber auch schon manche Handlungsentwicklungen etwas zweifelhaft. Und dann finde ich, lässt es doch für meine Begriffe stetig etwas nach, auch weil Handlungsanteile ziemlich großen Platz einnehmen, die ich überhaupt nicht überzeugend finde, die ich zum Teil auch nicht sehr interessant finde, auch Figuren, die für mich nicht sehr gut funktionieren. Und am Schluss finde ich vieles einfach sehr an den Haaren herbeigezogen. Und jetzt zum Schluss, also ganz zum Schluss, finde ich dann wiederum, dass halt vieles dann so zurecht erzählt wird, damit alle am Schluss so einigermaßen gut rauskommen oder wie auch immer. Das hat mich jetzt dann irgendwie auch etwas genervt. Insofern, mir geht's jetzt ganz ehrlich gesagt so, dass ich zwar es ganz gerne fertig schaue, aber dass ich letztendlich doch eigentlich die Serie für, glaube ich, sehr viel weniger gut halte, als ich ursprünglich gedacht habe, dass sie sein wird. Insofern.
Okay. Ja. Also du wärst begeisterter gewesen, hättest du nach der ersten Staffel aufgehört.
Ja, auf jeden Fall. Auch noch nach der zweiten. Also dann.
Okay.
Ja.
Ja, das ist ja manchmal so schade, wenn man dann so Serien hat, die toll anfangen und die es dann einfach nicht schaffen, auf dem Niveau weiterzuerzählen, aber sie auch nicht aufhören. Und dann gibt's andere Serien, wo man denkt, so, ach, schade, dass sie zu Ende sind. Also keine Ahnung, wie gut Veronica Mars Staffel 4 geworden wäre.
Ja, wer weiß.
Also so guckt man, wie denkt sich so, was ist denn das?
Es gibt ja Pläne, gell? Es gibt ja Pläne für weiteres Veronica Mars, aber genaues weiß man dazu noch nicht. Also und zwar auch im Serienformat wieder.
Okay.
Ja, ich weiß nicht, also hier ist es so, dass der Die Tatsache, dass die Serie mich trotzdem nie so ganz verloren hat, hat damit zu tun, dass eben diese wirklich sehr starken Darsteller die Figuren auch nicht im Stich lassen. Und es ist eben so, es gibt ein paar Figuren, also zum Beispiel die alte Schauspielerin Maggie Smith spielt ja die sozusagen die alte große Herrin. Und die ist einfach in sich so eine phänomenale Figur und die hat so eine, naja, so eine Art Gegenspielerin, aber irgendwie auch nicht so richtig, eigentlich auch ihre Freundin. Und die beiden zusammen sind einfach immer toll. Und es gibt in der Serie einfach Figuren, die sind von Anfang bis Ende einfach wunderbar. Aber ansonsten, also so für mich ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, diese großartige Darstellerleistung von bestimmten Schauspielern in bestimmten dieser Rollen trägt die Serie bis zum Schluss, so dass man nie sagen würde, das ist jetzt einfach melodramatischer Quatsch, der einfach schön ausgestattet ist oder so. Aber viel mehr ist es letztendlich dann für mich wahrscheinlich am Schluss doch auch nicht. Insofern, was mich jetzt ehrlich gesagt, dass ich hatte nicht erwartet, dass ich zu diesem Schluss komme, weil fast alle, mit denen ich vorher drüber gesprochen habe, die schon weiter waren als ich und die es eben bis zum Schluss schon gesehen hatten oder fast, mir sehr viel begeisterter schienen, aber vielleicht wollten die sich auch nicht zu negativ äußern, um mir nicht den Spaß zu nehmen oder so, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ja, ich bin...
Das wäre sehr höflich.
Auf jeden Fall, ich bin jetzt leider doch ein bisschen enttäuscht. Ich habe es ganz gerne weitergeschaut, aber ja, finde eigentlich, dass die letzten 4 Staffeln sich nur bedingt gelohnt haben.
Schade.
Ja, finde ich auch. Aber mal sehen. Gut, vielleicht reißt es jetzt ja die Weihnachtsendfolge doch noch raus. Aber ich habe da meine Zweifel, ganz ehrlich.
Ja, insbesondere wenn die eh schon jetzt seit 3 Folgen damit anfangen, die Leute vernünftig zu Ende zu bringen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht so hoch.
Die Leute zu verheiraten und so.
Genau. Die Hörer, die sich jetzt trotzdem die Lust haben auf sowas, ich glaube, ich könnte es auch meiner Frau empfehlen.
Das ja, doch, also wenn die es noch nicht gesehen hat, dann kann das schon sein, dass sie das auch anspricht. Ich meine, ja, macht schon Spaß, aber es ist im Prinzip ist es halt auch dann irgendwie eben Anfang des 20. Jahrhunderts Adels Seifenoper so ein bisschen.
Also sie hat jetzt mit großer Begeisterung diese Queen-Serie auf Netflix neulich geguckt.
Ah ja.
Die fand sie richtig super.
Ja, ich glaube, das ist
Crown heißt
ja, das ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Aber ja, warum nicht? Also ja. Ich kann ehrlich, aber ganz ehrlich gesagt, ist es auch wieder mal so ein Fall, wo ich natürlich hinter der Entwicklung doch etwas hinterher bin. Deswegen, ich würde fast davon ausgehen, dass die meisten Leute, die das interessiert, es wahrscheinlich schon gesehen haben. Aber wer weiß, vielleicht ja auch nicht.
Ja, vielleicht haben wir ja trotzdem noch einen unserer Hörer oder Hörerinnen hinter dem Ofen vorgelockt. Und die schauen sich das jetzt in aller Ruhe an.
Bestimmt.
Mir ist jetzt gerade eben eine Geschichte eingefallen, die meine Tante und meine Mutter heute Mittag mal wieder erzählt haben, die meine Oma angeblich immer erzählt hat, von entweder ihrem Vater oder ihrem Großvater, also irgendwo bei uns aus der Familiengeschichte. Die hatten wohl auch Dienstpersonal, wie auch immer es dazu gekommen ist, das weiß ich nicht alles nicht so genau. Und die Frau von ihm hat halt irgendwie immer, oder eigentlich ist ihre Geschichte, hat so Früchte eingemacht und sowas. Mhm. Hat man in der Zeit wohl gemacht und sie hat immer Früchte eingemacht und so weiter. Und dann ist sie hingegangen und holt die Früchte raus und dann siehst, also holt die so Marmelade und so Zeugs, holt es raus und sieht halt oben, dass die irgendwie angefressen sind, die Gläser. Und dann denkt sie, das kann wohl nicht sein und fragt halt so rum und die Dienstmädchen, alle möglichen so, wer war das? Und nee, keine war es, gibt natürlich auch keiner zu und so weiter. Und dann spricht sie mit irgendjemandem, irgendeinem Arzt oder so, der dann sagt, ach, ich habe hier so ein Brechstein, irgendein Zeug, was einen wohl ziemlich kotzen lässt. Machen wir doch das drauf. Und wer dann bricht, dann siehst du es halt. Ja, sie macht es drauf, stellt das Glas ganz vorne hin und irgendwie 3 Tage später ihr Ehemann kotzt sich 3 Tage die Seele aus dem Leib.
Sehr schön.
Ja.
Aber wie gut, dass sie ihm das auch nicht erzählt hat. Entweder hatte sie ihn sowieso schon im Verdacht, oder?
Ja. Sie hat ihm im Nachhinein nicht mal die Geschichte. Oh. Also angeblich, so erzählt man sich bei uns in der Familie, hat er nie erfahren, dass die Tage, die er da brechend zugebracht hat, er leider seiner Ehefrau und seinem Nasch sucht, zu verdanken hat.
Tja, aber das heißt auf jeden Fall, es war auf jeden Fall zur Entlastung des Dienstpersonals.
Das auf jeden Fall, ja. Die Geschichte hat meine Oma früher öfter erzählt und heute kam sie halt mal wieder auf
den Tisch. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe tatsächlich auch eine Dienstpersonal-Anekdote, allerdings aus meiner...
Ach so, zum Glück hast du Anekdote gesagt. Ich habe auch Dienstpersonal. Oh,
schön, hallo. Schön wäre es. Und zwar aus meinem Norwegen-Jahr, da war ich ja in so einer internationalen Klasse und da waren eben, war eine Japanerin und eine Schottin und eine aus Eritrea und ein Inder. Und am Anfang, als wir Norwegisch gelernt haben, haben wir, fängt man eben an, so was Einfaches zu beschreiben. Und unser Norwegischlehrer wollte, dass wir ein Bild von unserem Haus malen zu Hause oder wo wir wohnen und dann eben beschreiben auf in unserem stümperhaften Norwegisch, was wir da sehen. Und der Inder hat dann irgendwie so Gebäudekomplexe gemalt und dann irgendwie fragt halt der Norwegischlehrer so, okay, und was ist das, und was ist das? Und dann hat der Inder eben vollkommen ohne Ironie hat gesagt, ja, und da wohnt das Dienstpersonal. Und da dachten wir so, okay. Der kam offensichtlich aus einer anderen Welt, weil es eben wirklich so, selbst wenn man hier im Frankfurter Raum, wir kennen ja, sind auch schon mal Leuten begegnet, die relativ wohlhabend sind oder sowas, aber ich habe, glaube ich, noch nie jemanden getroffen, der bei sich so einen eigenen Gebäudetrakt oder sowas fürs Dienstpersonal hat. Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt noch gibt hier. Insofern war das für mich schon ein bisschen Erfahrung aus einer anderen Welt. Aber er fand da natürlich nichts Ungewöhnliches dran, ist ja auch ganz klar. Wenn du so aufwächst, tja, das ist halt normal für dich.
Ja klar, wenn das immer so ist.
Aber umso ungewöhnlicher für ihn, dort in Norwegen in so einem kleinen Dorf, in so einer komischen Hippie-Schule zu wohnen.
Ja, das stimmt wohl. Das ist das Krasseste, was ich mal erlebt habe, war, dass ich bei jemandem zu Hause war und die hatten einen Aufzug im Haus. Also ein Familienhaus, aber mit Aufzug. Und dann auch mit so einer Küche, so einer extra Küche, wo dann auch Leute kochen konnten. Aber ich habe da nie jemanden gesehen, der da gekocht hat. Also außer wir, als wir da waren. Und die hatten so ganz früh schon so einen Elektroherd, wo du so Tasten auf dem Herd so drücken konntest. Bin ich neulich wieder, war ich bei irgendjemandem, bin an dem Ding gescheitert. So. Ja, und wie kriegst du das jetzt heiß? Ja, drückst du da drauf und dann hältst du lange da und dann drückst du gleichzeitig da so. Oh Mann, mach doch einen Knopf dran und lass mich drehen. Aber naja, gut. Es hat wahrscheinlich Vorteile, so ein Herd zu haben.
Auf jeden Fall.
Bestimmt.
Mit Sicherheit. Gut, ja. Dann lass uns mal nach Saarbrücken schauen, oder?
Genau, bevor jetzt hier mein Saarbrücker Gimlet sozusagen fertig ist. Mhm. In dem Moment, Willems, wenn du das jetzt hörst, jetzt gerade deine Nachricht angegriffen, habe ich gerade keine Zeit, sie zu lesen. Der Tatort aus Saarbrücken mit dem, oh Gott, jetzt habe ich den Schauspieler, weiß ich nicht, der Schauspieler, wie der heißt. Das kannst du das rausgoogeln? Nicht so schnell.
Was soll ich gucken?
Wie der Saarbrückener Tatort heißt. Wie der Schauspieler
okay.
heißt.
Okay, ja, ich mach das mal.
Stellbrink heißt der Typ.
Okay.
Und der wird gespielt von David Striso.
Ah, ja, okay.
Den schätze ich total.
Ja.
Den finde ich cool.
Wer nicht?
Der wohnt.
Wer nicht? Das ist vollkommen unironisch gemeint. Ich bin der Meinung, dass,
echt?
Ich weiß nicht, es gibt Leute, die den nicht kennen natürlich, aber so ungefähr jeder, den ich kenne, der weiß, wer das ist, hat bestimmt schon mal gesagt, dass er den ganz fantastisch findet, oder? Ich kenne keine Gegenbeispiele, glaube ich. Jetzt melden sich bestimmt ein paar, aber das macht er nicht.
Ja, also,
okay, also
ist ein unmöglicher Typ.
David Striso, es gibt einen relativ weiten Deutschland-Konsens, dass das ein ziemlich guter Schauspieler ist.
Genau, und auch irgendwie den Typen, der in der, also diesen Kommissar, der da spielt, ist ziemlich cool. Der wohnt auf so einem komischen Dach, irgendwie so einem Glaswohnung auf dem Dach, was ja irgendwie sehr zusammengecastet aussieht, aber ist cool. Und passt halt zu dem, der fährt auch immer im Mofa rum und so weiter. Und jedenfalls ist es so, dass ein paar Jugendliche in irgendwie so eine Leichenhalle von einem Bestatter einbrechen, dort eine Leiche Sportlehrer oder Lehrers irgendwie ein wenig mit Quatsch versehen und dann einen von denen da irgendwie zurücklassen, aber leider wird er am nächsten Morgen in der Kühlkammer gefunden und ist halt irgendwie nicht mehr so lebendig. Und der Kommissar muss jetzt halt rausfinden, was da passiert ist. Und diese Story ist halt total hanebüchend. Diese Schauspieler, die sie außer ihm gecastet haben, also außer die regelmäßigen, sind echt alle bestenfalls mäßig, Es passt alles nicht so richtig zusammen, aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Jede Szene, in der er auftaucht, war es einfach so, ach ja, schön, dass er da ist, schön, dass er hier rumläuft, schön, dass er jetzt hier so ein bisschen ermittelt und er läuft dann immer von einem zum anderen, fährt mit seinem Mofa immer hin und her und geht dann da und dann rede ich nochmal mit denen und dann rede ich nochmal mit dem. So ein bisschen wie so ein Abenteuerspiel. Mhm. Weißt du, so, ach, und dann, weißt du, so Pen-Paper-mäßig. Ja, dann gehe ich nochmal dahin, dann ermittle ich nochmal das und dann, ah ja, lass mir nochmal das und ach, guck mal, was jetzt da noch passiert ist und das habe ich auch bemerkt und ich würfel nochmal gegen Charisma. Ach ja, okay, ich habe ihn überzeugt und also wirkte es sehr überdrehte Szenen, irgendwie die eine Mutter zur Strafe erschießt sie das Motorrad von ihrem Sohn, also schießt irgendwie in den Tank und dann schießt sie nochmal drauf und dann geht es halt in Flammen auf und dann rennt er, ach, alles an den Haaren wird herbeigezogen, alles chaotisch, aber Stellbrink alias Max, was habe ich gesagt, David Striso, rettet es dann doch. Wer es gesehen hat, würde mich interessieren, ob eure Meinung ähnlich ist oder ganz anders. Wer es nicht gesehen hat, ich möchte niemanden zwingen, den zu schauen. Also dann lieber nochmal den letzten Wiesbadener. Aber ich bin halt ganz großer Ulrich Tukow-Fan. Ja, das war der Tatort aus Wiesbaden.
Okay.
Ach, aus Saarbrücken.
Ich wollte gerade sagen.
Was rede ich denn hier wieder für Quatsch?
Ich wollte sagen, was ist da los? Okay, ja. Das lassen wir lieber. Nein.
Nein. Ja.
Ich bin übrigens gerade unsicher geworden, ob ich damals The Fast and the Furious 4 oder 5 gesehen habe. Na, ich weiß nicht.
Das ist natürlich, ich denke, ist ein großer Unterschied. Auch gerade so von, ich habe keine Ahnung, was der Unterschied sein könnte.
Ich habe auch keine Ahnung. Es spielte irgendwo in Südamerika. Jetzt weiß bestimmt irgendjemand, ob es 4 oder 5 war. Na gut.
Oh, zwei Sachen, ja, noch. Ich habe jetzt gerade noch mal die Nachricht von Willems gelesen. Ja. Den Dialekt haben sie diesmal wieder mehr eingebaut. Mhm. Also vielleicht haben sie dann eben nicht so starke Schauspieler gefunden, die den Dialekt gut sprechen können und deswegen mussten sie auf die Stärke der Schauspieler verzichten. Also da bin ich bei. Ich mag das, wenn die mit diesen lokalen Dialekt einbauen, auch wenn es jedes Mal irgendwie quatschig wirkt, weil die Hauptdarsteller, also die Kommissare, sprechen ja immer ganz normales Hochdeutsch und alle drumherum sprechen irgendwie Dialekt. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn ich da irgendwo in der Gegend arbeite und aufwachse und lebe, dann könnte es ja gut sein, dass ich zumindest den Dialekt spreche. Also geht uns ja auch hier so ein bisschen, jedenfalls ein bisschen Dialekt kriegt man ja dann auch mit. Und es tauchte noch ein Koch auf, bei dem einer der vermutlich Tatbeteiligten eine Ausbildung macht zum Koch. Und ich habe das schon zu Jenny gesagt, so, ach, ich glaube, das ist hier der Effort, also Klaus Effort, das ist der oder der einzige Drei-Sterne-Koch im Saarland. Hoffentlich rede ich da jetzt keinen Quatsch. Also es gibt ja eh nicht so viele, aber er hat halt im Saarland ein Drei-Sterne-Haus. Und ich habe das irgendwie durch Zufall jetzt vor ein paar Tagen schon mal, bin ich da drüber geschoben und habe ich gemeint so, Mensch, das wäre ja lustig, wenn das jetzt das ist. Und das Restaurant, das da wohl auftaucht, war genau das Restaurant. Also sie haben da wohl in dem Restaurant gedreht.
Hm.
Ja, so war das. Und ich glaube, ich fahre mal ins Saarland und gehe bei diesem, ich gucke erst mal, was das kostet. Vielleicht gehe ich dann doch nicht heißen. Wird man wahrscheinlich arm. Drei Sterne, hast du schon mal drei Sterne gegessen?
Ja, und ich glaube, das war genau dieses Restaurant.
Ja. Echt?
Nee,
wie bist du denn da hingekommen?
Weil ich doch für eine PR-Agentur gearbeitet hat, die Sterneköche vertreten hat und sowas.
Oh.
Genau, und da waren wir dort. Tja, allerdings, was ganz blöd war, dass ich da schwanger war. Und das ist in einem Sternrestaurant gar nicht gut. Erstens, weil du natürlich die Weinbegleitung überhaupt nicht trinken kannst und auch ganze Menge der Gerichte eigentlich so nicht gehen, wie sie dort serviert werden. Insofern war das Menü für mich etwas ausgedünnt.
Oh.
Ja.
Das ist natürlich.
Aber es war trotzdem, also auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und nicht annähernd so versnobbt, wie ich gedacht habe. Also ich hatte gedacht, dass man sich da deplatzierter fühlt, als ich mich dann tatsächlich gefühlt habe. Und das empfand ich eigentlich überhaupt nicht so. Aber ich weiß nicht, darüber haben du und ich, glaube ich, schon mal gesprochen im Podcast. Ich bin, glaube ich, aber auch kein sehr gutes Sterneküchenpublikum, weil mir geht das häufig so, wenn ich dann irgend so ein Stück Fleisch mit einem irgendwie einem Gelee-Mantel oder sowas bekomme, ein tolles Stück Fleisch natürlich, dann denke ich mir immer so, oh, ich bin nicht sicher, ob das Stück Fleisch mir ohne den Gelee-Mantel nicht doch besser geschmeckt hätte oder sowas. Also bin einfach dieses, ich finde, ich sehe durchaus die Kunstfertigkeit, aber ich kann nicht behaupten, dass es mich dadurch mehr anspricht oder so. Deswegen ist es vielleicht, mich zu einem in 3-Sterne-Restaurant zu schicken, auch so ein bisschen Perlen vor die Säue.
Okay. Ich habe ja hin und wieder mal das Glück, also 3 habe ich bisher noch nicht gegessen, aber 1 oder 2, meine Eltern mögen das einfach gerne, mal so essen zu gehen. Wobei jetzt diese Woche waren wir hier in Wiesbaden bei so einem kleinen französischen, wo es dann Brot gab. Brot mit Käse überbacken. Das war auch saulecker. Hm. Also wer in Wiesbaden mal ganz toll essen gehen will, soll mir mal eine Nachricht schreiben. Le de Dienstbach heißen die. Super. Jedenfalls habe ich da hin wieder mal das Glück und ich finde das halt immer so aufregend, diese ganzen Aromen zusammenzuschmecken, die sich dann in der Küche ausgedacht haben, die dann zusammenkommen, wo man dann hingeht und was ist jetzt das mit dem und so. Und dann probiert man das und dann entsteht im Mund eben so ganz gespannende Geschmäcker und so. In wenigen Wochen werden wir auch wieder zum Rheingau Gourmet Festival gehen und auch dort wieder den einen oder anderen sehr feinen Gang verspeisen, sodass wir da auch wieder, also deutlich auf unsere Kosten kommen werden. Hm. Aber ich habe noch nie gedacht, so, ach, gib mir halt das Fleisch ohne und. Also, ich gehe halt dann dahin.
Ja, ja.
Oder ich bin dann dort, um
diese Kunstfertigkeit zu erleben.
Gelee an irgendwas zu erleben und nicht um mich an einem großen Stück Fleisch zu essen, wo ich auch nichts dagegen.
Nee, also es geht auch gar nicht ums große Stück Fleisch, sondern es geht mir eher so darum, mir sind es auch häufig zu viele Komponenten. Es ist dann irgendwie, du hast auf deinem Teller irgendwie 9 unterschiedlich schmeckende Komponenten. Und ich kann nicht sagen, dass es mir dadurch besser schmeckt. Also es ist dann häufig so, dass ich dachte, okay, das ist dann irgend so ein Gemüse-Mash mit Fleisch und noch irgendwas. Und danach die 3 Komponenten wären für mich super gewesen. Aber das, was da irgendwie an schwarzes Johannisbeeren irgendwas und Pilz, rohes Ei irgendwie Gemisch und Gott weiß was sich drüber aufplustert. Ja, für mich tut das einfach dann nicht mehr so viel. Insofern, das liegt mit Sicherheit an mir. Ich will damit nicht sagen, dass das doof ist und keiner, also ja, also ich will, das soll nicht abwertend für irgendwen gemeint sein und ich bewundere das durchaus, aber ich bin einfach kein gutes Publikum dafür. Erst recht nicht natürlich, wenn ich das zahlen müsste. Das muss man ja noch dazu sagen. Das eine Mal, wo ich da war, habe ich nicht einen Pfennig gezahlt und trotzdem sehe ich das so. Aber wenn ich es zahlen müsste, dann glaube ich, würde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, ruhig zu atmen während des Essens. Insofern lassen wir das lieber. Aber okay. Man muss auch sagen, der Marc ist ja noch viel schlimmer als ich. Bei dem ist es ja schon so, schon wenn es in einem Restaurant ein bisschen nett ist und irgendwie du eine schöne Stoffserviette hast und eine schöne Tischdecke und irgendwie alles so ein bisschen vornehmer wirkt, fühlt der sich ja dann gleich schon unwohl. Also es ist ja für uns, es ist eine prägende Erfahrung in unserer Beziehung, dass wir in Istanbul in einem wirklich schönen, aber keinesfalls wahnsinnig abgehobenen Restaurants, auch nicht besonders teuer, mit einem tollen Blick auf die blaue Moschee saßen. Und ich würde sagen, das war so an sich vielleicht das Schönste, was ich überhaupt je erlebt habe, in Bezug auf irgendwo sein zum Essen und das Drumherum und so weiter. Und das Essen war auch ganz toll. Aber es war eine schreckliche Erfahrung, weil der Marc einfach so furchtbar angespannt war und es überhaupt nicht genossen hat, weil ihm das schon 10 Stufen zu vornehm war. Obwohl wir ganz gut behandelt wurden und so. Es ist keinesfalls so, dass da irgendwie uns das Gefühl gegeben wurde, uns hat's irgendwie von der Straße reingeschwemmt und wir gehören da nicht hin. Überhaupt nicht. Die waren sehr, sehr nett zu uns und trotzdem war der Markt total verkrampft. Und dadurch habe ich es auch überhaupt nicht genossen. Also es ist wirklich, ich hätte auch absolut den falschen Mann geheiratet, wenn das jetzt für mich sehr wichtig wäre, so essen zu gehen.
Ja gut, aber dann, da wärt ihr dreimal zusammen essen gewesen und dann wäre das Thema auch für dich durch.
Ja, aber wenn das, schon, vermutlich. Aber wenn das natürlich, du meinst er oder, meinst du er als Mann?
Also, wenn das für dich ein zentraler Punkt deines Lebensentwurfs ist, besonders toll essen gehen zu können, dann wäre er als Mann wahrscheinlich für dich nicht in Frage.
Ja, okay, aber ich habe den Marc ja getroffen, da war ich 24. Und ich meine, wer ist denn mit 24 so festgelegt, dass er der Meinung ist, dass diese Art von Essen gehen in seinem Leben quasi durch nichts anderes zu ersetzen ist? Das passiert ja eigentlich, das gibt's ja eigentlich fast nur bei Leuten, die eben, keine Ahnung, aus so gehobenem Hause kommen, genau, dass das der Standard ist, den sie auf jeden Fall erwarten. Aber ansonsten, glaube ich, kenne ich niemanden mit 24, der da so rangeht. Und dann wächst man ja ein Stück weit auch zusammen. Also man, es gibt eben Dinge, Erfahrungen, die man vielleicht nicht macht, weil man einen Partner hat, der sowas nicht besonders schätzt oder sowas. Ja, keine Ahnung. Also jedenfalls, es geht mir ein bisschen so, dass ich das durchaus schade finde, weil ich es nämlich schon schön finde, wenn man mal irgendwo so richtig schön sitzt und das irgendwie auch alles ein bisschen liebevoller gemacht ist. Aber dem Marc gibt das überhaupt nichts. Also der fühlt sich da eben unwohl.
Vielleicht musst du da mal mit uns und ohne den Marc mit zum Rheingau
Gourmet Fest. Ja, das klingt nach einer sehr guten Idee. Da
wundert er sich zwar, warum du jetzt 160 Euro für ein Abendessen ausgibst oder 150, denkt sich, was stimmt denn mit dir nicht? Aber du kommst halt total
geflasht. Ja, und der Marc ist überhaupt nicht geizig. Also es ist nicht so, dass er mir jetzt dann irgendwie sagen würde, das findet er bescheuert, dass ich dafür Geld ausgebe oder so. Oder er hat auch, es geht ihm nicht darum, da irgendwie mein Vergnügen zu beschneiden. Deswegen, wenn ich sagen würde, ich gehe dann mit jemand anderem dahin und weil ich das einfach gerne erleben will, das fände er total okay, weil das entlastet ihn eben von dieser schrecklichen Situation, der er nicht ausgeliefert sein möchte. Und trotzdem nimmt er mir nichts weg. So ist da seine Perspektive. Aber es ist natürlich auch so, dass man manche Dinge einfach gerne mit einem Partner erleben möchte, insofern.
Ja, natürlich,
aber klar. Das sind eben Kompromisse. Wir sind jetzt ganz schön abgeschweift, stell ich mir gerade vor.
Sprechen wir mal außerhalb der Sendung noch
weiter. Genau. Okay, lass uns mal noch ganz kurz über was Filmbezogenes sprechen, nämlich die Oscars, die jetzt ja, die Nominierungen sind jetzt ja raus.
Du hast ja auch direkt zur Oscar, also als die Nominierungen raus waren, nur Sekunden danach stehen dann bei uns freigeschaltet.
Genau.
Du hast ja irgendwie schon wieder die ganzen Nachrichten vorab verhalten, genau. Erhalten oder so ähnlich.
Richtig. Also für mich natürlich etwas schwierig, jetzt schon viel zu sagen, weil ich einfach fast noch nichts gesehen habe von den Listen. Was mich schon, also ich hatte ja schon, als ich bei Nocturnal Animals geschwärmt habe, hatte ich ja schon die Vermutung aufgestellt, dass es vielleicht das ein oder andere Mal nominiert wird, aber dass ich nicht glaube, dass es so die große Award-Anerkennung letztlich bekommen wird. Jetzt ist es so, dass tatsächlich nur Michael Shannon nominiert ist und ansonsten Nocturnal Animals nirgends nominiert ist. Und das finde ich echt schon, also obwohl ich jetzt nichts von dem anderen gesehen habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass es gerecht ist. Also das erscheint mir sehr unwahrscheinlich, dass die anderen wirklich so alle so gut sind, dass da keine weitere Nominierung angebracht gewesen wären. Aber okay, es ist Nocturnal Animals ist mit Sicherheit ein Film, der sich vielleicht nicht jedem erschließt. Allerdings gerade in der Kategorie Best Picture, wo man jetzt dann ja auf eine Liste von 9 Filmen schaut, kann ich nicht glauben, dass da nichts dabei ist. Und ich meine, okay, der einzige Film auf der Liste, den ich jetzt momentan gesehen habe, ist Hidden Figures, über den ich ja letzte Woche geredet habe, den ich, wie ich ja dort gesagt habe, für nicht besonders gut halte eigentlich. Also Nocturnal Animals ist 10-mal der bessere Film als Hidden Figures. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ganz klar, dass nach der Diskussion des letzten Jahres, wo es eben darum ging, wie stark werden Schwarze repräsentiert in den Oscars und so, dass man jetzt ganz klar eben solchen Produktionen eine Bühne bieten will. Dagegen will ich überhaupt nichts sagen. Ich habe ja auch in meiner Besprechung von Hidden Figures immer wieder gesagt, dass ich das für einen hochsympathischen Film halte. Aber für einen sehr guten Film halte ich es eben nicht. Deswegen.
Ja, und dann einen Film eben so eine Auszeichnung zu geben oder ihn zu nominieren für, weil halt das Thema mal wieder dran ist.
Ja.
Also muss halt auch ein guter Film.
Ja, naja, gut, aber es ist ja auch kein schlechter Film, das kann man jetzt ja auch nicht sagen. Und ich verstehe das schon, gerade wenn du jetzt eben eine Nominierungsliste von 9 Best-Picture-Filmen hast, warum dann nicht sagen, es ist uns einfach ein politisches Anliegen und wir wollen, also ich meine, so dezidiert wird es ja nicht gesagt, aber es ist eben, man will auch in gewisser Weise ein Statement damit machen, dass man sowas eben mit auf die Liste setzt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das grundsätzlich ablehne, diesen Gedanken, aber in dem Moment, wo Nocturnal Animals eben auf dieser Liste nicht auftaucht, und das im Moment der einzige andere Film ist, den ich gesehen habe, empört es mich doch ein klein wenig. Aber ja, ansonsten gut, der Film, auf den ich jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gespannt bin und der wahrscheinlich der nächste ist, den ich anschauen werde, ist Manchester by the Sea. Und dann werden wir mal sehen, wie ich das empfinde.
Und La La Land.
Ja, La La Land will ich auf jeden Fall auch anschauen, aber ganz ehrlich gesagt, bei La La Land habe ich das Gefühl, dass ich jetzt schon ziemlich genau weiß, wie gut der mir gefallen wird. Es ist einfach so, ich glaube schon, dass er mir sehr, sehr gut gefallen wird und dass ich ihn sehr genießen werde. Aber momentan, nach allem, was ich jetzt von dir und von anderen gehört habe, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass ich das so empfinden werde, dass es irgendwie der Film des Jahrzehnts ist oder so.
Ja.
Aber wer weiß, vielleicht irre ich mich da.
Nö, also so den Film, den man unbedingt gesehen haben muss, nein. Ist ein schöner Film, ist fühlt sich gut an, ist toll, ist schön. Aber, oh mein Gott.
Ja, auf.
Ich habe immerhin 2 auf der Liste gesehen. Ich habe ja noch gesehen. Habe ich ja letzte oder vorletzte Woche besprochen.
Ja. Ja, also sehr gespannt bin ich auf jeden Fall auch auf Jackie, obwohl ich gar kein Jackie Kennedy-Fan bin. Und auf Lion freue ich mich auch sehr.
Lion, der läuft doch noch gar nicht in Deutschland, oder läuft
der schon? Ich glaube, der läuft noch nicht, aber ich habe eben die BBC-Besprechungen gehört, ein paar Interviews gelesen und so und bin sehr gespannt. Und ich mag auch Dev Patel überhaupt an sich schon sehr und ja, bin einfach gespannt. Ja, also ich finde schon, es sieht so aus, als ob da ein paar Filme dabei wären, die man sich noch ganz gerne anschauen will. Lustig finde ich, dass beim Original Screenplay The Lobster auf der Liste ist, den ich ja gesehen habe und den ich skurril und verstörend fand.
Was war denn das?
Ja, habe ich auch im Podcast drüber geredet, ist diese Sache, wo die Leute in diesem Hotel sind, wo sie möglichst schnell noch einen Partner finden müssen. Und wenn sie keinen Partner finden, dann werden sie in Tiere verwandelt.
Ja.
Dieser Film, der für mich eigentlich in so 2 Hälften zerfällt. Die erste Hälfte, die ihn im Hotel findet, fand ich fantastisch. Und die zweite Hälfte, da wird es dann noch seltsamer, aber für mich nicht unbedingt besser. Aber finde ich auf jeden Fall eine interessante Wahl für die Nominierung. Ansonsten gut, hat einer von uns den deutschen Film gesehen? Toni Erdmann?
Nee.
Ich auch nicht.
Nee. Läuft der auch da schon wieder? Läuft der schon?
Ja, der lief, glaube ich, schon mal. Zumindest in solchen Programmkinos, glaube ich, kam der schon, oder?
Okay.
Das ist ja, also ich habe ehrlich gesagt.
Im Juli.
Also ich habe ehrlich gesagt nach den dem, was man über ihn. Wo war das in Cannes oder wo wurde er so gefeiert? Was man so gelesen hat im Feuilleton, habe ich mich nicht unmäßig für ihn interessiert. Und auch als ich den Trailer gesehen habe, habe ich eher so gedacht, so, boah, richtig Lust habe ich da jetzt nicht drauf. Aber na gut, jetzt muss man sich ihn vielleicht doch mal anschauen. Ja, ansonsten finde ich auch, dass die Animierten ziemlich gut aussehen. Ach ja, da ist ja auch Zootopia dabei, den der Bob mal besprochen hat. Boah. Mal sehen. Also ich meine, es ist ja eigentlich, grenzt sich ziemlich klar auf jetzt so eine Auswahl von irgendwie 5, 6 Filmen ein. Wenn man die gesehen hat, dann ist man, glaube ich, für diese Oscar-Verleihung schon ziemlich gut informiert. Ja. Und da würde ich dann mal in den nächsten Wochen dran arbeiten. Ja.
Ja. Ich bin gespannt. Wirst du sie dir anschauen live?
Schwierig. Ich habe ja eigentlich sie mir bis die Lydia kam, immer angeschaut. Sogar in dem Jahr, als ich in Amsterdam gearbeitet habe und montags um 5.10 Uhr den Zug kriegen musste, um nach Amsterdam zu fahren.
Da konnte sie gar nicht
fertig schauen. Genau, da konnte ich nicht fertig schauen. Da musste ich in dem Moment abreisen, als die wichtigen Oscars kamen. Ich würde es gerne schauen, aber ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, ob man das machen kann, wenn man ein Kind hat, was dann irgendwie um 7 wach ist und was man irgendwie auch versorgen muss. Ich meine, ich könnte natürlich um 7 aufstehen, meine Tochter in die Kita bringen und mich dann wieder ins Bett legen. Wäre theoretisch, also ich muss auf jeden Fall nicht arbeiten an dem Tag, insofern könnte es tatsächlich doch sein, aber es ist tatsächlich so, dass ich es jetzt mich langsam in einer Lebensphase befinde, wo ich es sehr viel schwieriger finde, nachzuvollziehen, warum jemand es sich antun würde, die ganze Nacht wach zu bleiben. Insofern, wer weiß.
Ja. Also ich habe das ja so bei den ersten paar, also irgendwie in den 90ern habe ich das ein paar Mal gemacht. Ja, ich weiß noch, ich bin einmal morgens wirklich so, ich konnte nicht die letzten drei Oscars richtig fertig gucken, weil ich dann zum Zivildienst musste, Späße. Ja, aber in den letzten Jahren hat es mich nicht mehr so gereizt.
Ja, also ich habe die Verleihung immer mit meinem kleinen Bruder zu zweit angeschaut und dann, bevor Lydia kam, bin ich doch häufiger auch zu Freunden gegangen oder habe irgendwie es mit jemandem gemeinsam angeschaut oder so. Also für mich.
Ich habe es noch nie mit jemand anders zusammen geguckt. Wenn, dann habe ich es immer alleine geguckt. Ich kenne halt niemanden, der sich für Filme interessiert. Aber ich habe nie richtig darüber geredet, dass ich es sehen will. Aber nächste Woche werde ich wieder wach bleiben.
Da ist super. Ja, das ist natürlich,
eine andere Sache.
Ja. Ja, also mal sehen.
Den werde ich auch wahrscheinlich mit
dem Freund. Mal sehen, vielleicht werde ich die Oscars live anschauen. Allerdings bringt euch ja auch nichts, weil ich kann ja natürlich schlecht hier alleine in den leeren Raum hinaus live podcasten.
Also live dazu podcasten finde ich, glaube ich, auch anstrengend, weil ich möchte ja dann auch hören, was die Leute reden und so.
Ja, ich schreibe dann vielleicht lauter Kommentare auf die Sneakbot-Seite.
Na, man müsste einfach die Pausen nutzen also wenn man es live guckt, wirklich die Pausen nutzen, für dann live darüber zu sprechen und zu nachzudenken. Und dann eben, wenn Oscar-Verleihung kommt, dann gucken alle Oscar-Verleihung und danach sind wir
ja wieder. Ja, oder ich nehme so ähnlich wie bei unseren Iron Man-Begleit-Sondersendungen, nehme alleine eine Sondersendung Oscars auf, so ich dann immer zwischenrein so ein bisschen was aufnehme. Das wird dann irgendwie trotzdem eine 5-stündige Sondersendung, die natürlich niemand hören will. Ich glaube, das lassen wir. Aber ja, also
lass uns da nochmal drüber nachdenken. Wir haben ja auch über Twitter schon eine Anfrage gekriegt. Wir müssen auch nochmal drüber nachdenken, ob wir.
Genau, also liebe Hörer, wenn ihr schlaue Vorschläge habt, dann sagt Bescheid.
Ja, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jemand, der sich die Nacht um die Ohren schlägt, um die Oscar-Verleihung zu gucken, dann währenddessen noch Sneakbot hört.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich erinnere mich da an Bob und Christophs kongenialen Fußballkommentar. den ich angeschaut habe. Das Problem war natürlich, dass er ja zeitverzögert zur Fernsehausstrahlung war, um ein paar Sekunden. Habe ich dann aber tatsächlich irgendwann auch mit der Stopptaste geschafft, die beiden Sachen zu synchronisieren. Aber da zumindest der Christoph sich mit Fußball ja überhaupt nicht auskennt und es hasst, war das dann trotzdem auch nicht so besonders gut. Aber es war mal eine nette Erfahrung. Ja.
Ja.
Also mal sehen, ob da was kommt. Aber bis dahin würde ich auf jeden Fall mir Mühe geben, noch den einen oder anderen Film nachzuschauen und dann ein bisschen besser informiert zu sein.
Genau, und dann können wir auf jeden Fall nach den Oscars, ob es jetzt die Sendung dienstags nach den Oscars ist oder die eine Woche später, da werden wir dann auf jeden Fall noch was zu dem ganzen
Thema sagen können.
Und vielleicht die Filme bis dahin schon besprochen haben, die wir bis dahin gesehen haben, zumindest
einen von uns. Wir tun unser Bestes.
Genau, wie eigentlich immer.
Naja.
Wenn wir den Bob nicht haben für eine Abmoderation,
das dann wird
nichts, gell?
Wir müssen.
Ja, deswegen sagen wir jetzt einfach tschüss, bis nächste Woche.
Okay, ich hatte mal die Hoffnung, dass der Bob noch kommt und uns rausschmeißt. Aber.
Achso, soll ich ihm noch
nein, mal
schreiben? Hey, kannst du eine Abmoderation machen, bitte jetzt?
Ist okay. Okay, dann schöne Woche euch und wir hören uns nächste Woche.
Genau. Tschüss.